Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Volker Gruhn und unter IT Tacheles verstehen wir klare Gespräche zu Dingen aus dem Software Engineering und so hat sich das entwickelt, auch mal zu anderen Themen aus dem Bereich der Informationstechnologie. Heute unterhalte ich mich mit Burak Bari. Burak ist, und das sagen wir von vornherein mal dazu, Teil der Adesso-Gruppe. Er ist nämlich Geschäftsführer unserer türkischen Tochter in Istanbul und verantwortet das gesamte Shoring-Geschäft der Adesso. Und über das wollen wir auch reden, über Shoring, aber nicht über das Shoring-Geschäft der Adesso. Alle, die jetzt abschalten, weil sie sagen, oh, jetzt kommt der Werbeblock. Wir versuchen es ohne Werbeblock und wenn doch, dann drücken wir auf die Hupe und fangen nochmal von vorne an. Also ohne Werbeblock, aber um die Frage, was ist denn überhaupt Shoring? Burak, und damit sind wir gleich bei der Einstiegsfrage. Samstagsabends auf der Party, du triffst Leute, die nichts mit Software und Informationstechnologie zu tun haben und sollst denn jetzt sagen, was ist denn Shoring? Was ist denn Shoring?
Als Shoring könnte man bezeichnen, das ist eigentlich die verteilte Delivery von Softwareprojekten oder Integrationsprojekten, wie auch immer, über diverse Lokationen hinweg, also über die Länder hinweg sozusagen. Somit ist das Ziel eigentlich das beste Talent in den jeweiligen Ländern, wo man unterwegs ist, etablieren zu können und das beste Ergebnis aus dem Projekt zu generieren.
Aber wenn man das jetzt zwischen, sagen wir mal, Dortmund und anderen exotischen Standorten wie München macht, sagen wir ja noch nicht Shoring dazu, oder?
Nein, in einem selben, genau, verteilte Delivery über die Länder hinweg, das Prinzip steht dahinter. Das muss wirklich über die Grenzen hinweg sein. Und natürlich gibt es dann Länder, die so als Favorit-Shoring-Länder aktiv sind oder sich dahin etablieren. Und dann auch andere Länder, wo man aus den Kostenstrukturgründen zum Beispiel das nicht so aufsetzen würde.
Wir waren ja neulich mal in Bukarest, da haben wir ja auch so einen Standort und irgendwie diskutierten wir über dies und das, technologische Dinge, Projektorganisationsdinge. Und am Ende blieb auch sowas, ich sag das mal so, Lahmes übrig. Ja, das war zu Bukarest, bist du von Dortmund im Flugzeug übrigens auch in 2 Stunden, glaube ich. Bist schneller als in München im Büro am Ende. Naja, vielleicht nicht ganz, aber so in etwa. Und dann das Argument war dann, ja, da ist eine Ländergrenze zwischen, aber das ist doch eigentlich menschengemacht. Ob da jetzt eine Ländergrenze ist oder nicht, darf doch eigentlich keine Rolle spielen. Also trotzdem ist das Shoring ja ein anderes Konstrukt, aber wenn man, ich finde es ist schwierig, präzise zu formulieren. Also gemeinsames Entwicklungsteam, das in Bukarest und in Istanbul und in Dortmund sitzt, hat man irgendwie das Gefühl, das ist Shoring, weil man irgendwie so Lohnunterschiede ausnutzt. Ist das das Entscheidende?
Ja, also warum ist das länderübergreifend? Weil jedes Land hat seine eigenen Kostenstrukturen und Lebensstrukturen. Und natürlich sind die einige Länder nicht äquivalent wie die anderen Länder. Das heißt, die bieten so geringere Kostenstrukturen an. Und Shoring ist sozusagen meistens das Wording, wo man so ein gemischtes Team aus diesen beiden Ländern zusammenmischt. Sodass, wenn wir zum Beispiel von Deutschland sprechen, gibt es ja ein hohes Lebenskosten- und Gehaltskostenstruktur im Vergleich zu zum Beispiel Osteuropa. Und somit ist so eine Zusammenfassung, also das würde man auch Nearshore nennen, so ist dann so eine Zusammenbringung von einem osteuropäischen Land mit Deutschland natürlich sinnvoll im Sinne von Shoring und Kosteneffizienz.
Viele Fragen bleiben offen, aber eine ist ja zunächst mal, welche Vorkehrungen erfordert es denn, das überhaupt hinzubekommen? Also es ist ja auch schon gar nicht einfach, ein geeignetes Team zusammenzustellen, das vor Ort, vor oder gar mit einem Kundenteam entwickelt. Ein klein bisschen komplizierter wird es ja dann tatsächlich, wenn man in andere Kulturräume, andere Sprachräume kommt und auch noch größere Entfernungen. Letztlich sind die meisten Entfernungen noch ein bisschen größer. Kommt. Was müssen wir denn für Vorkehrungen treffen, um diesen besonderen Herausforderungen und Rahmenbedingungen gerecht zu werden?
Ich glaube, das unterteilt sich in 2 schöne Gruppen. Das eine ist die gesamte Toolset und Methodik. Das heißt natürlich, in meinem Software Delivery Lifecycle sollte ich die Prozesse so umbiegen, dass ein verteiltes Delivery überhaupt möglich ist. Deswegen gibt es ja in der Regel so Prozesse, KPIs, Pakete und dann auch Qualitätsabsicherungsmeilensteine. Das ist das eine Teil, das ist ja eigentlich rein das operative Teil. Und dann gibt es natürlich sehr viele Soft-Faktoren, wie zum Beispiel die Kultur, wie das Business-Verständnis, wie die Integration der Teams und Austausch, regelmäßiger Austausch, selbe Augenhöhe schaffen zwischen den Teams, so auf beiden Seiten, also als ein Team diese beiden verteilten Einheiten zusammenbringen. Das sind alles die Soft-Elemente, die da aber eine sehr große Rolle spielen, damit das Projekt dann am Ende erfolgreich ist und das Modell erfolgreich ist.
Aber wie macht man es tatsächlich? Also das Team auf Augenhöhe agieren zu lassen und idealerweise mit den Ansprechpartnern vor Ort beim Kunden, mit dem Kunden und mit dem Team im Smart, Near oder sonst wie Shory, hört sich ja auf jeden Fall sinnvoll an, kann man ja fast nichts gegen sagen. Aber das ist ja auch leicht gesagt und schwierig getan. Also wie kriegt man denn da in dieser Storming- und Forming-Phase eines Projekts tatsächlich so vernünftige Strukturen auch auf persönlicher Ebene hin?
Ich glaube, das Erste ist wirklich die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist nicht 100% Kostenersparnis, aus meiner Sicht so eine richtige Zielsetzung, sondern die Zielsetzung ist, Teams aufbauen, die über die Grenzen hinweg in diesem Shoring-Modell einfach erfolgreich sind. Und somit startet mit dieser Zielsetzung auch das gesamte Onboarding des Teams, sodass in der Onboarding-Phase die Teammitglieder mit aufgefangen werden. Die können einfach zusammenkommen in einem Location für die erste Kickoff, für die initiale Onboarding-Phase. Die Business-Stakeholders sind dabei und die erklären wirklich das Business-Perspektive des Projektes, sodass das Team ein gemeinsames Business-Verständnis bekommt. Weil es ist interessant, wenn das Team versteht, okay, was geschieht, wenn in der Produktion irgendein Fehler auftaucht? Aber was geschieht in dem realen Life? Was geschieht denn dahinter? Bleibt eine Kunde vielleicht bei einer EC-Karte Payment einfach stecken an der Kasse, weil das System nicht funktioniert? Wenn das alles transparent ist, dann gibt es fast immer ein sehr hohes Commitment seitens Team, egal in welchem Land. Und das muss einmal gewährleistet sein. Und das ist, glaube ich, einer der ersten wichtigen Meilensteine. Dann klar, die Kultursache, weil wir sprechen ja vom Nearshoring und wir sprechen ja auch vom Offshoring. Das heißt, die Zeitzone und die Kultur kann ja auch ein bisschen weiter auseinandergehen. Aber wichtig ist auch in der Komposition des Teams, dass das Team einfach die Kultur der Gegenseite mitversteht und anerkennt. Und das ist ja elementar, weil einige Sachen, also einige Normen, die wir so im deutschen Projekt zum Beispiel kennen, sind vielleicht für ein anderes Land nicht die Normen. Und da muss das Team wirklich so einen Mittelweg finden und sich gegenseitig erkennen von beiden Seiten. Und das hilft auch extrem zu einem One-Team sozusagen Bildung am Ende des Tages. Und die regelmäßige Austausch und selber Augenhöhe, würde ich eher sagen, ist fast mit dem Prozess, mit dem agilen Prozess auch sehr weit unterstützt. Weil in der Regel, wenn wir zwei agile Vorgehensweisen in der Welt für das Shoring, sozusagen das eine ist sozusagen das typische Scrum für mehr Entwicklungsprojekte, das andere ist Kanban-artige Modelle für mehr so prozessorientierte Projekte. Und die Methoden helfen ja auch, dass das Team regelmäßig sich austauscht, in Kontakt kommt und. Und das ist das einer der Kernelemente sozusagen in dem Prozessteil, was dieses Team-Synchronisation gewährleistet sozusagen.
Aber da lass uns mal, ich habe viele Anschlussfragen, aber lass uns einmal auf das Agile gucken, weil das jetzt gerade am Ende war. Ich habe hier so eine Idee, von der ich nicht ganz weiß, ob sie stimmt. Ich breite die trotzdem mal aus, weil die hier zum Problembereich führen könnte. Die agile Idee war ja vor, weiß nicht, 25 Jahren mal charmant und hat sich danach ja durchgesetzt in skalierende Agilität und so weiter und so fort. Ist ja gar nicht wegzudenken, will auch gar keiner tun. Und ich glaube, es hat insgesamt sehr gut funktioniert, agile Softwareentwicklung auch in verschiedenen Größenstrukturen, weil die Eigenverantwortlichkeit, die dynamische Umpriorisierung und die Flexibilität gute Werte waren, die zum Wesen des Softwareprozesses passen auf der einen Seite. Und so die Balance of Power kam aus meiner Sicht so ein bisschen zustande, indem sich dann die Entwicklerinnen und Entwickler irgendwie kurzfristig, nämlich irgendwie daily in den Scrums, auch voreinander rechtfertigen mussten, ob sie in den letzten 8 Stunden Arbeit ihren Job getan haben oder nicht. Und wenn das dann nicht geklappt hat, sagt jeder, ja, kann ja mal passieren. Und wenn das zweimal nicht geklappt hat, sagt jeder, kann ja mal passieren. Und wenn es auf Dauer nicht klappt, war es peinlich für denjenigen, der seinen Job irgendwie falsch eingeschätzt hat und immer noch nicht getan hat. Jetzt leben wir in Remote-Zeiten, also natürlich jetzt nicht im Wesentlichen durch Shoring vorangetrieben, sondern durch Pandemie und Homeoffice und andere Zeitgeisterscheinungen. Aber natürlich auch als unmittelbares Element des Shoring. Da gehört es ja auch zu. Man kann sich ja nicht täglich treffen, wenn die eine Hälfte des Teams in Istanbul und die andere in Köln sitzt. Und da fehlt jetzt aber vielleicht so ein bisschen die Balance of Power. Ja, also man kann immer noch munter umpriorisieren und jeder ist eigenverantwortlich, aber die Peinlichkeit des Daily Scrums ist stark gemildert, wenn man es über Teams macht. Dann macht man mal die Kamera aus und wenn es ganz schlimm wird, macht man einer den Ton aus und hat hinterher trotzdem noch einen schönen Tag, obwohl alle Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, boah, bist du eine Nervensäge, mach deinen Job jetzt einfach mal. Also diese Peinlichkeit, die in den persönlichen Treffen drinsteckt, fällt irgendwie weg oder ist gemildert. Und ich glaube, das hat Auswirkungen darauf, wie effizient man in agiler Entwicklung ist. Wie geht das denn im Shoring?
Also die Best Practice ist ja, wie du gesagt hast, einfach bei einem Daily, die Kameras dürfen nicht ausgeschaltet werden oder die Mikrofons dürfen nicht ausgeschaltet werden. Das ist wirklich ein Team-Setup, als ob ich im Office treffen würde, einfach über ein digitales Kanal, sei es Teams, sei es was anderes. Und das ist einer der Grundprinzipien, die Rolle Scrum Master in dem Fall gewährleisten sollte. Und die Moderation, ob das wirklich peinlich ist oder ob man jetzt dem Kollegen hilft, damit er aus der Herausforderung rauskommt, ist ja auch eine Moderationssache, weil ich kann das ganz offensiv angehen.
Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt.
Und das ist dann wieder diese Talent des Scrum Masters. Ist das der richtige Scrum Master für das Projekt? Aber das ist jetzt nicht natürlich Shoring relevant, sondern das betrifft ja alle Projekte.
Ja, aber das heißt, also gerade in so einem Setting ist der Scrum Master nicht nur so ein dünn ausgebildeter Zeremonienmaster, sondern der muss schon wirklich die Druckpunkte des Projekts verstehen.
Genau. Und auch supportive Moderation übernehmen.
Genau. Ja. Eine Anschlussfrage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass man bessere Software entwickelt, wenn man weiß, worum es geht. Schlaue Sache gesagt. Also wenn man irgendwie die Anwendungsdomäne auch versteht. Deshalb gibt es ja Softwarehäuser, die sind so organisiert nach Lines of Business, wo dann die einen Versicherungen machen, die anderen Automotive. Und damit auch dann noch nicht so unglaublich erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler schon so ein bisschen Anwendungsfarbe mitbringen und sich mit dem Kunden über ein paar Begriffe unterhalten können und eben auch in der Repriorisierung wissen, worum es geht. Nützliche Aktivität. Das ist in so einem Shoring-Modell natürlich anders. Ja. Also zunächst mal, ja. Weil ich habe noch keinen gesehen, der Shoring in großem Stil macht und sagt, und das sind meine Entwickler in irgendeiner Technologie für Manufacturing und das sind sie für Automotive und das sind sie für Logistics. Ja. Sondern das ist ja dann doch eher ein Pool von Technologieexperten. Da geht doch was verloren, oder nicht?
Ja, also vielleicht sollte ich das ein bisschen konkretisieren. Ich meinte damit gar nicht so wirklich das Verständnis über die gesamte Fachlichkeit, sondern was geschieht am Ende des Tages mit der Anwendung. Und das ist sehr elemental aus meiner eigenen Erfahrung. Also was geschieht, wenn die Mobile App nicht funktioniert? Was wird da mit dem Benutzer? Also was für eine Situation würde er haben können und was erlebt er, wenn das einfach nicht funktioniert? Oder dasselbe für ein Kassensystem oder dasselbe für ein Core-System. Und in dem Moment, wo das wirklich von allen Teammitgliedern verstanden ist, erhöht sich das Commitment und das Ownership des Teams quasi über das Produkt oder über dieses Plattform. Und wie gesagt, das ist meine eigene Erfahrung gewesen bisher. Auf der anderen Seite die fachliche Komponente. Natürlich über das Shoring-Modell kann die Erwartung nicht sein, dass jetzt ein Mitarbeiter in einem anderen Land die deutsche Versicherung im Detail kennt. Und das ist wiederum...
Das geht nicht, das ist zu viel verlangt.
Das ist zu viel verlangt. Aber da komme ich wieder zu diesem Onboarding-Prozess. Wenn das wirklich notwendig ist, dann sollte das zum Beispiel ein Teil des Onboarding-Prozesses sein, damit jeder Teammitglied so ein fachliches Kompetenz aufbaut. Und solche Themen kann man alles organisieren, muss man nur sehr bewusst planen und durchziehen.
Aber dann ist Onboarding wahrscheinlich in so verteilten Strukturen, die auch anders auf lokale Organisationen treffen, nochmal ein komplizierterer Prozess, als er in so einer Vorortstruktur ist. Ich meine, das ist ja immer unendlich kompliziert, ja. Aber das ist nochmal schwieriger. Ist das auch so?
Ja, ich sehe das auch so. Das hängt auch sehr viel vom Projektcharakter ab, weil einige Projekte sind sehr fachlich Auf der anderen Seite gibt es andere Projekte, die ja nur ein Frontend zum Beispiel bedient werden oder so ein Frontend gebaut wird. Das ist immer individuell zu entscheiden. Aber vor allem bei fachlich intensiven Projekten ist das Onboarding auf jeden Fall intensiver und könnte auch zum Vergleich mit einem Full-On-Site-Team länger dauern. Und das ist zu akzeptieren. Genau.
Aber du sprichst das Thema Mobile jetzt zum zweiten Mal an. Ich hätte ja in meiner Naivität noch vor einiger Zeit gesagt, und das sage ich jetzt nur deshalb, damit ich die Ausflucht habe und behaupten kann, heute ja nicht mehr, ich bin aber gar nicht ganz sicher, dass es bestimmte Arten von Software gibt oder auch bestimmte Teile von Software, die mehr oder weniger Shoring-affin sind. Und grundsätzlich hätte ich mal gesagt, so oberflächenintensive Arten von Anwendung, würde ich Mobile mal zuzählen, sind nicht so unglaublich geeignet für Shoring. Jetzt ist aber die Geschichte, die du erzählst, und das erzählst du ja nicht nur, sondern er macht ja wirklich ganz, ganz viel Mobile, eben auch für mitteleuropäische Kunden, das Gegenbeispiel. Wie kriege ich denn mein Weltbild wieder heile oder muss es kaputt bleiben? Also das sind doch oberflächenintensive Anwendungen und trotzdem ist der sich daran anbahnende Prozess um Gestaltung und Farben und Knöpfe und Positionen, also all das, was immer ewig lange dauert und dreimal hin und her geht, wo man sagt, macht man lieber einmal am Whiteboard und dann hat man es fertig, als jetzt über große Entfernung. Trotzdem funktioniert das irgendwie. Warum ist denn da gerade ein Schwerpunkt und nicht bei der Entwicklung von technischer Software, Backend-Systemen, Softwareprodukten, die sich über lange Entwicklungszyklen bereitstellen lassen?
Ich kopple das irgendwie mit so einer Pyramide in meinem Kopf. Ich glaube, die Frontend-Themen sind wirklich nicht fachlich so tief driven. Und rund um das ERP oder Core-System herum kann man ja diese Masken und alles auch remote definieren und sogar vielleicht auch die gesamte Best Practice aus den anderen Ländern auch mit reinnehmen. Da gibt es auch eine Opportunity. Und das ist einfacher zu gestalten in einem Shoring-Modell, als so ein Core-Banking-Solution im Backend irgendwas zu implementieren, als Beispiel. Mhm. Meine Pyramide ist immer so in meinem Kopf, also Frontend-Themen, die das Core nicht anfassen, aber mit einer API an das Core gehen, ist sozusagen ein Einstiegsthema. Und dann geht, wenn die Maturität und dieses Domain-Know-how oder Kunden-Know-how sich weiter vorantreibt, ist die Reise immer vom Frontend dann langsam in das Backend, in das Middleware und dann das in das Backend. Das ist so immer die Maturität, die ich jeweils erlebt habe in meiner eigenen Erfahrung.
Okay. Noch ein weiterer Aspekt mal. Ich meine, du bist jetzt ja nicht nur für die türkischen Teams zuständig oder für Adesso Türkei als Ganzes zuständig, sondern du hast ja auch noch eine bulgarische Mannschaft und eine rumänische Mannschaft und eine indische Mannschaft. Ist das alles beliebig austauschbar oder gibt es da andere Arten von Affinitäten, gewachsenen Schwerpunkten? Also die konkreten Schwerpunkte sind vielleicht nicht so wichtig. Muss man Schwerpunkte wachsen lassen oder will man das alles als eine Kapazität haben, die halt zufälligerweise an verschiedenen Standorten sitzt? Konnte man das verstehen?
Ja, ja.
Ja, so halb. Genau. Ja.
Also ich beantworte das mal anders, ob ich das will oder nicht will, das wächst sich von sich selber. Weil so ein Shoring-Standort fokussiert sich zum Beispiel auf eine Versicherungskunde und macht Projekte. Und dann wird natürlich in dem Team über 2, 3, 4 Jahre hinweg das Versicherungs-Know-how ja ziemlich weit vertreten.
Na, da kommt ja doch Domain ein bisschen rein.
Als das andere. Und deswegen gibt es immer natürlich diese Schwerpunkte. Heißt aber nicht, dass wir 100% das Domain irgendwie in- und auswendig kennen. Aber ich glaube,
das ist übrigens nirgendwo anders so.
Aber diese Expertise wird einfach gesammelt. Und also das stoppt man ja nicht. Also am Ende des Tages bewusst.
Ja, ist ja klar.
Beliebig austauschbar, würde ich es deswegen nicht sagen. Vor allem auch nicht in dem Vergleich Nearshore und Offshore. Weil je weiter ich an der Agilitätsgrenze bin, das heißt, ich muss sehr viel mit dem Kunden austauschen, ich muss an den Arbeitszeiten mich orientieren, ich muss an diversen Meetings sehr aktiv mit dem gesamten Team teilnehmen. Das sind so die typischen Projekte für Nearshore. Aber ich kann diese Synchronisation ein bisschen einstufen oder verdünnen, indem ich mehr gefertigte Arbeitspakete liefere. Das ist so zum Beispiel so eine Managed Service oder so eine Art Application Maintenance Ansatz. da würde ich sagen, es könnte leichter an einem Offshore-Standort verlagert werden.
Lass uns als letztes vielleicht nochmal das Thema Sprache streifen. Wir sprechen jetzt ganz schön in Deutsch miteinander. Das macht die Sache ganz einfach. Englisch hätte jetzt zwischen uns auch noch geklappt. Türkisch wäre ja ganz schlecht gewesen für mich. Bei den Kundschaften gibt es auch unterschiedliche Affinitäten. Dann gibt es manche große Organisationen, wo es wirklich und auch wahr ist, dass man in Englisch miteinander spricht und auch alle Mitarbeitenden sich darauf einstellen und es auch tun. Und da gibt es andere Kontexte, wo das gesagt wird, aber nicht so richtig stimmt. Und insbesondere gibt es halt auch Situationen, wo es irgendwie gesagt wird und man mal merkt, Mitarbeitende auf Kundenseite oder auch hier in der Vor-Ort-Organisation fühlen sich mit der englischen Sprache nicht ganz so wohl. Deshalb liest du, das spoilere ich jetzt einfach mal, ja auch großen Wert drauf, dass wir an allen Standorten so ein paar Relaisstationen haben, ein paar Menschen haben, die in Deutsch interagieren können.
Ja.
Das macht das Geschäft doch nochmal unglaublich viel schwieriger, die Leute zu finden, weil die müssen ja nicht nur Deutsch sprechen, die müssen ja auch noch Dinge können.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es in den Märkten diese Skills, vor allem in den Nearshore-Märkten. So würde man sagen, in den Nearshore-Ländern. Mittlerweile hat sich auch das ein bisschen, glaube ich, vereinfacht, weil mit der KI-unterstützten Übersetzungstools, die wir ja nutzen, ist jetzt die Qualität einer Übersetzung viel, viel, viel besser geworden. Und auch, ich glaube, diese Welle schlägt auch aber weiter. Und auch über Teams kann man mit KI einfach die Sprache in Englisch übersetzen lassen, während so ein Meeting in Deutsch läuft oder in Französisch läuft. Aber ich glaube, mit dem Durchdringen des KI und diese KI-unterstützte Übersetzungstools wird es in den nächsten Jahren diese Herausforderung immer niedriger. Das ist meine Annahme, sage ich mal, oder meine Erwartung.
Okay, ja, ist eine steile These, aber wird das Geschäft natürlich vereinfachen. Aber sag trotzdem mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von deinen 600 türkischen Kolleginnen und Kollegen und den nochmal, was weiß ich, 300 in Rumänien und Bulgarien, wie viel von denen sprechen in Deutsch?
Also in Bulgarien, Rumänien ja, ein starker Anteil, so um die 40-50%. Und in der Türkei, natürlich mit dem Wachstum, ist es niedriger geworden, so im Schnitt 15-20%.
Na, ist ja trotzdem auch schon an der Hand. Naja gut, das hilft natürlich, glaube ich, aufs Wort. Gut, da haben wir ja mal gehört, dass das schon geht, aber dass es auch nicht einfach ist. Ne? Also ich glaube, so ist es auch richtig. Wenn das ganz, ganz einfach wäre, dann wird man ja in Deutschland gar keine Software mehr entwickeln müssen. Ist ja manches schwierig hier, wenn man an Fachkräftemangel denkt und an Regulatorik und an arbeitsrechtliche Vorgaben. Die haben hier die Dienstleistung ja an vielen Stellen ganz, ganz schwierig machen. Da wird man das ja überall da tun, wo das vielleicht eine Spur einfacher ist. Aber es ist schwierig und es geht. Burak, dafür für die mutmachende Botschaft auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Ja, gerne.
Und wir sehen uns ja. Eine Frage vielleicht noch, interessiert die Menschen vielleicht auch. Wie viel sitzt du denn im Flugzeug?
Weniger als vor Covid, sage ich mal. Aber immer noch viel.
Okay.
Aber immer noch viel,
oder? Viel, ja. Boah, vielen Dank, dass du heute Insights uns gegeben hast, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem schwierigen Thema Shoring, das da immer wieder unter neuen Geschmacksrichtungen daherkommt. Und den Werbespruch erlaube ich mir dann doch mittlerweile für Adesso schon ein wichtiges Element unseres Delivery-Modells und der möglichen Kostenstrukturen ist. Burak, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich verweise ansonsten alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf unsere Landingpage www.adesso.de/podcast. Da finden wir zu diesem IT-Tacheles und auch zu allen anderen die nötigen Informationen in Ton und Bild. Nee, Bild nicht, aber in Ton und Literaturhinweisen. Vielen Dank für euer Interesse. Burak, danke fürs Dabeisein.
Sehr gerne.